Deutschland ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft raus und seitdem wird ganz, ganz viel über Taktik gesprochen, über Wechsel, einzelne Spielszenen werden überanalysiert und es wird über ganz, ganz viel diskutiert, was eigentlich am Ende mit dem, was auf dem Platz geleistet wird, nicht so viel zu tun hat. Denn egal wie man es dreht und wendet, das, was die Männer da geleistet haben, das ist einfach eine starke Nummer. Und ich persönlich spiele keinen Fußball, mache auch gar keinen Ballsportart oder sonst irgendwas, kann mir also überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, 90 Minuten auf dem Platz zu stehen und da überhaupt irgendeine Leistung über diesen Zeitraum abzurufen. Aber ich spreche heute mit Yannick Kirschenkamp, der hat da deutlich mehr Ahnung von. Hi Yannick.
Hallo Katrin, grüß dich.
Bevor es losgeht, stell dich gerne einmal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und wieso bist du jetzt hier der Fußballprofi?
Also ich bin selber kein Fußballprofi, ich betreue nur oder ich darf Fußballprofis betreuen als Athletik- und Reha-Trainer. Ja, jetzt schon seit vielen Jahren. Ich habe angefangen damals als Personal-Trainer, habe viele Fußballprofis damals trainiert, unter anderem Robin Koch, der jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt. Und ja, bin dann auch über einen Eishockeyspieler zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gekommen, durfte die Jungs dann auch bei zwei Weltmeisterschaften betreuen als Athletik- und Reha-Trainer. Und habe danach angefangen, unter Christian Tietz beim 1. FC Magdeburg zu arbeiten, wo ich auch die letzten 4 Jahre gearbeitet habe. Und seit dieser Saison, sprich seit einer Woche, ja, habe ich jetzt die Möglichkeit, bei Hannover 96 zu arbeiten.
Sehr, sehr cool. Welche Ausbildung und welches Studium hast du denn gemacht, dass du jetzt da bist, wo du bist? Das ist, glaube ich, auch gerade für diejenigen, die zuhören, sehr interessant.
Ja, da werde ich auch manchmal bei Instagram sogar angeschrieben, weil viele sich natürlich auch für die diversen Studiengänge interessieren und da vielleicht nicht direkt den Überblick haben. Ich habe damals nach dem Abitur bei der DFBG damals den Bachelor in Fitnessökonomie gemacht, der erstmal relativ allgemein gehalten war. Habe mich danach nochmal aufs Reha-Training spezialisieren wollen und ich habe noch den Master in Prävention und Gesundheitsmanagement abgeschlossen mit dem Schwerpunkt rehabilitatives Training und habe neben den beiden Studiengängen dann noch zahlreiche Fortbildungen danach absolviert, um mich dann noch ein bisschen weiter zu spezialisieren. Habe damals selber Natural Bodybuilding gemacht und entsprechend den Bodytrainer bei der BSA Akademie dann noch abgeschlossen und dann immer mehr im Fußball gearbeitet und daher habe ich mich dann noch dazu entschlossen, auch bei der BSA Akademie den Athletiktrainer und den Athletiktrainer Leistungssport zu absolvieren und mich jetzt auch in den letzten Jahren dann nochmal bei einem anderen Institut aus München fortgebildet im Bereich Reha-Training, Fußball, wo es um Prävention und Rehabilitation auch hauptsächlich ging.
Du hast schon einiges auf dem, ja, wie nennt man das, nicht Lehrstuhl, quasi als Schüler dann deine Zeit sehr lange abgesessen, aber jetzt hast du einen ziemlich coolen Platz gefunden.
Ja, ich meine, man lernt nie aus, man lernt immer dazu, die Dinge verändern sich ja auch, es gibt immer neue Erkenntnisse, neue Studienlagen. Deshalb sehe ich das jetzt so, dass damals Bachelor und Master eigentlich so die Basis war. Aber ich eigentlich jede Saison mache ich noch weitere Fortbildungen, bilde ich mich noch weiter fort, weil es kommen immer neue Informationen rein und man lernt ja auch, wie gesagt, nie aus.
Absolut. Da reden wir auch nachher mal noch drüber, wie sich die Anforderungen so verändert haben. Erklär erstmal noch ganz kurz, wie sieht denn jetzt dann dein Arbeitsalltag so aus?
Ja, ich bin für die Bereiche Athletik und Rehabilitation im Endeffekt verantwortlich. Mit einem meiner Kollegen, mit dem Felix. Und zusammen ja, betreuen wir die Profis von Hannover 96. Und im Alltag treffen wir uns in der Regel morgens zum Meeting mit allen Trainern und dem Medical Staff. Wir besprechen das Training. Danach gibt es eine Videoanalyse. Danach gibt es für die Jungs immer eine Aktivierung, die dann relativ individuell gehalten ist. Sprich, da werden die Jungs dann mit Präventionsplänen ausgestattet und führen die dann auch entsprechend im Gym unter unserer Anleitung dann durch. Auf dem Trainingsplatz leiten wir dann das Warm-up, die Aktivierung und an Hauptbelastungstagen natürlich auch dann die Sprintstation oder Sprinttraining mit diversen Fußballsprints und sind die ganze Zeit mit dem iPad draußen, sodass wir halt dann eben auch die GPS-Tracker die ganze Zeit kontrollieren können und die Belastungssteuerung in Absprache mit dem Cheftrainer dann auf dem Platz auch gestalten können. Und ja, nach dem Training geht es dann rein, dann ist das Thema Cooldown, Regeneration natürlich ein Thema. Da kriegen die Jungs dann erstmal natürlich Shake und Obst und danach geht's zurück ins Gym und dann hat jeder da seine Cooldown-Routine. Und ja, so ist das dann im Alltag. Dazu kommt natürlich noch das Reha-Training, was dann teilweise auf dem Platz, teilweise im Gym, teilweise im Wasser stattfindet. Und am Nachmittag, wenn die Trainingseinheiten dann durch sind, gibt es dann das nächste Meeting, wo dann der Tag natürlich nochmal Revue passieren lassen und das nächste Training oder den nächsten Tag dann im kompletten Staff dann nochmal besprechen.
Ja, da zeichnet sich schon so ein bisschen auch ein Teil meiner ersten Frage an dich ab, was das Training angeht, nämlich was denn so das Training von einem ambitionierten Hobbysportler und einem Leistungssportler unterscheidet. Also die Dauer des Trainings und die Intensität sind schon ein großer Punkt, aber was gibt es denn noch, was sich da unterscheidet?
Genau, das sind natürlich die klassischen Punkte Intensität, Volumen und Häufigkeit. Sprich, ein Profisportler trainiert in der Regel 5-mal die Woche plus ein Spiel. Das ist dann im Amateurfußball natürlich nicht der Fall. Vom Volumen her, wir trainieren teilweise 2 Stunden und von der Intensität natürlich auch an manchen Tagen dann sehr, sehr sprintintensiv. Das sind natürlich dann die Hauptunterschiede und ansonsten auch von den Inhalten wird bei uns natürlich im professionellen Bereich dann sehr spezifisch trainiert. Sprich, es wird sich aufs Wochenende, auf das Spiel, auf den Gegner vorbereitet. Es wird im Positionstraining trainiert und das Taktische fürs Wochenende eingespielt.
Ist wahrscheinlich auch ein bisschen individueller nochmal das Training. Also was heißt ein bisschen? Es ist deutlich individueller, als wenn ich jetzt im Fußballverein einfach aktiv bin, ne?
Ja, wir haben natürlich den Luxus, dass wir ein großes Trainerteam sind und somit auch auf die Jungs individuell eingehen können. Und wir halt mit mehreren Athletik- und Co-Trainern und Analysten dann natürlich das Training auch individuell gestalten können.
Hattest du jetzt dann auch schon jemanden im Training, der jetzt bei der Weltmeisterschaft dabei war?
Bei der aktuellen Weltmeisterschaft nicht, nee. Robin Koch war, wie gesagt, lange Zeit einer meiner Kunden, aber der war jetzt dieses Jahr bei der WM nicht dabei. Und aus dem aktuellen deutschen Kader und auch von anderen Kadern habe ich jetzt aktuell keinen trainiert.
Okay, aber du kannst trotzdem uns einen groben Überblick geben, wie sich das auch unterscheidet, wenn man jetzt so für so ein Turnier wie die WM trainiert im Vergleich zur normalen Saison.
Ja, ich habe ja beim Eishockey, wie gesagt, auch verschiedene Weltmeisterschaften mitgemacht. Deshalb kenne ich natürlich ein bisschen den Unterschied und gerade bei so einer Weltmeisterschaft, da braucht man halt keine Grundlage mehr aufzubauen. Die haben die Jungs am Ende der Saison, da geht es dann hauptsächlich nur noch um Frische. Sprich, Regeneration ist dann auch ein großes Thema, weil die Spiele natürlich eng aneinander dann getaktet sind. Und ansonsten geht es halt hauptsächlich darum, taktische Abläufe einzuspielen, weil die Jungs ja dann auch in der Saison nicht so oft im Setting der Nationalmannschaft zusammenkommen. Und das sind im Endeffekt so die größten Unterschiede.
Und was würdest du denn sagen, wir hatten jetzt eben schon das Thema, dass du gesagt hast, du bildest dich die ganze Zeit fort, es kommt immer was dazu. Was hat sich denn so an den Anforderungen an Fußballer in den letzten, ja, seit du angefangen hast, sagen wir einfach mal, was hat sich in der Zeit so geändert?
Ich arbeite in dem Bereich jetzt so seit circa 10 Jahren und was sich geändert hat, ist auf jeden Fall die Intensität. Wenn man mal diverse Studienlagen anguckt, ist eigentlich immer klar, dass das Volumen, dass die Total Distance eigentlich immer gleich bleibt im Fußball. Aber Sprints, intensive Läufe haben sich halt extrem erhöht. Und deshalb ist halt gerade auch so diese Repeated Sprint Ability, also die Fähigkeit, Sprints zu wiederholen, immer, immer wichtiger wird.
Ja, und wie trainiert man das konkret, außer dass man es halt wiederholt macht? Also ich meine, irgendwann ist ja dann auch, wenn ich das immer nochmal das Gleiche wiederhole, dann verbessere ich mich ja auch nur noch kaum. Was genau wird denn da zum Beispiel dann noch angepasst von euch?
Genau, ist halt auch wieder Trainingssache und man kann auch diese Repeated Sprint Ability trainieren mit diversen Drills. Oft halt ist es bei uns auch so, dass wir das in Duellen machen, dass wir das in Form von Wettkämpfen machen, wo die Jungs dann gegeneinander antreten. Und ja, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch bei uns regelmäßig eigentlich einmal die Woche dann trainiert wird.
Und was würdest du denn sagen, du hast jetzt eben schon gesagt, so das Studium und quasi Bachelor, Master waren so die Basis und du hast dich mit den Fortbildungen dann richtig so drauf vorbereitet auf den Job. Was würdest du denn sagen, welche Rolle die Trainingslehre jetzt in deinem Bereich da spielt?
Ja, natürlich eine sehr, sehr große, weil die Belastung wird immer größer. Das heißt, man muss immer mehr auf Trainingsprinzipien achten. Trainingsprinzipien werden immer wichtiger, dass die halt auch eingehalten werden. Das Thema hatte ich auch gestern noch mit meinem Kollegen, mit dem Felix, da haben wir noch drüber gesprochen, weil wir das Gefühl haben, dass heutzutage auch Cheftrainer immer, immer offener sind und Sachen annehmen, die von Sportwissenschaftlern halt reingebracht werden. Und gerade halt diese Relation zwischen Belastung und Erholung wird halt immer wichtiger, weil der Fußball sich, wie gesagt, extrem verändert hat. Auch wenn wir gerade das Thema hatten, so diese letzten 10 Jahre, gibt es so eine gute Studie aus England, aus der Premier League, die zeigt, dass halt die Sprintdistanz um 50% hochgegangen ist. und die High Speed Running Distance auch nochmal um 42% hochgegangen ist. Maximal-Kmh-Zahl ist auch nochmal hochgegangen. Also es wird alles intensiver. Das heißt auch natürlich, die Beanspruchung, insbesondere der Hamstring-Muskulatur, wird immer, immer größer. Ja, und deshalb ist gerade so diese Relation zwischen Belastung und Erholung ein großes Thema und wird immer wichtiger.
Ja, wie erholen sich denn die Leistungssportler dann richtig?
Ja gut, im Endeffekt die wichtigsten regenerativen Maßnahmen sind halt Schlaf und Ernährung. Und dazu kommen dann natürlich dann noch diverse regenerative Maßnahmen. Ist aber sehr, sehr individuell. Das heißt, manche Spieler regenerieren besser, wenn sie sich zum Beispiel mit einer Black Roll ausrollen. Manche, wenn sie ein Stretching machen. Manche, wenn sie aufs Fahrrad gehen. Manche, wenn sie in die Reboots gehen. Manche in die Eistonne. Das ist halt, ja, wir haben da auch so ein Tool von 10 verschiedenen Möglichkeiten, wo die Jungs sich dann entsprechend so 2, 3, 4 Tools raussuchen. Und wichtigste ist einfach der Schlaf. Deshalb ist auch eine gesunde Schlafhygiene halt sehr, sehr wichtig und die richtige Ernährung, was wir dann halt auch versuchen, natürlich bestmöglich abzudecken.
Jetzt bei der Regeneration, wenn du sagst, ihr habt da so unterschiedliche Tools, wie lange testet man denn auch aus, bis man jetzt merkt, okay, das da ist jetzt das, was mir am meisten bringt? Weil, also, ich könnte ja dann offensichtlich jeden Tag was anderes machen.
Ja, theoretisch schon, aber gerade die etwas älteren Spieler, die haben natürlich ihre Routinen, die haben das über Wochen, Monate, Jahre halt sich für sich natürlich angeeignet. Ja, und die jungen Spieler, die leiden wir dann natürlich ein bisschen an. Und durch das Ausprobieren finden sie natürlich dann auch raus, dass sie sich besser erholen können. Plus wir machen halt diverse sogenannte Wellness-Abfragen oder RPE-Abfragen, wo wir halt dann auch sehen, ob die Jungs sich besser erholt fühlen oder nicht. Und dann können wir natürlich zuordnen, was haben sie am Tag vorher gemacht? Fühlen sie sich jetzt besser oder schlechter? Und so können wir das auch ein bisschen steuern.
Habt ihr das dann auch schon mal gehabt, dass sich dann so dieses Gefühl von der tatsächlichen Leistung dann auch doch unterschieden hat, offensichtlich? Dass ihr jetzt dann zum Beispiel jemanden hattet, der gesagt hat, er fühlt sich eigentlich erholt und regeneriert nach Tag X und hat aber offensichtlich am Tag danach eine schlechtere Leistung gebracht, als das dann mit anderen regenerativen Maßnahmen dann hatte.
Ja, das kommt natürlich immer vor. Das eine ist aber natürlich nur die Regeneration. Die Leistung auf dem Platz hat natürlich sehr, sehr viele Einflussfaktoren und ist auch nicht immer, ja, nachvollziehbar dann im Endeffekt, was der ausschlaggebende Punkt gewesen ist.
Okay, also die dürfen da schon auch auf ihr Gefühl sozusagen in dem Moment vertrauen, auf ihren Körper.
Ja, definitiv. Das sind alles ja Leistungssportler, die wir betreuen dürfen und die haben in der Regel auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, was ihnen gut tut, was nicht gut tut. Und dann nehmen wir die Jungs natürlich mit und geben da nicht nur strikt was vor.
Ich habe noch eine Frage hier stehen, die geht noch mal ein bisschen eigentlich zurück jetzt quasi in unserem Gespräch. Und zwar hatten wir am Anfang ganz kurz deinen Arbeitsalltag und dass ihr dann auch diese Meetings habt und dass dann der Tag sozusagen geplant wird und dass es am Ende auch noch mal so ein Recap vom Tag gibt in dem Moment. Wie wird denn die Trainingswoche geplant? Seid ihr dann eher so von Tag zu Tag unterwegs oder steht da schon quasi über die komplette Saison dann der ganze Fahrplan oder wie sieht das aus?
Ja, im Leistungssport muss man natürlich immer sehr, sehr anpassungsfähig sein. Es sind immer viele Einflussfaktoren, die da reinspielen. Aber in der Regel gibt es ja eine sogenannte Mikro-, Meso- und Makrozyklusplanung und so ist das im Fußball auch so der Fall. Wir planen natürlich ganz grob die Saison voraus, wann wir halt ins Trainingslager gehen, wann wir halt regenerative Phasen einbauen etc. In der Regel wird dann immer ja für ein paar Wochen, 5, 6 Wochen Mesozyklus schon mal vorgeplant, aber dann wirklich der Mikrozyklus, der steht dann meistens, das heißt für eine Woche das Training, was dann geplant wird, sobald der Spielplan rauskommt, weil in der Regel ja, werden die Spiele auch immer nur so für 6, 7 Wochen im Voraus terminiert und daran kann man sich natürlich auch dann entsprechend halten und dementsprechend wird das Training auch dann vorausgeplant. Wobei man halt, wie gesagt, sagen muss, dass es immer variabel sein kann, dass man auf den Gegner dann nochmal was anderes im Trainingsplan dann einbaut. Dass man ja auch ein bisschen auf die Jungs achten muss, wenn sie sich mal vielleicht doch dann ermüdeter fühlen als gedacht, dass man dann ein bisschen Volumen und Intensität vielleicht nochmal runterschraubt oder auch im Gegenteil nochmal hochschraubt. Das ist halt immer ja dann nochmal anpassbar.
Ja, was sind in deiner Erfahrung nach die größten Fehler, die man bei der Trainingsplanung so machen kann?
Der größten Fehler ist halt einmal, ja, im Endeffekt eine Übermotivation, dass man halt überpaced, dass man keine progressive Belastungssteuerung drin hat, keinen progressiven Belastungsaufbau und dann die Jungs einfach überpacen und dann natürlich auch ein Verletzungsrisiko ausgesetzt sind.
Also, dass Regeneration einfach nicht genug im Fokus steht, auch in dem Moment.
Genau.
Die trainieren ja Sachen, die für mich tatsächlich ganz weit weg sind aus meinem Alltag. Zum Beispiel Explosivität für Sprints und Richtungswechsel habe ich mir aufgeschrieben. Was bedeutet das denn für so Fußballleien wie mich? Kannst du das mal erklären, was denn diese Explosivität ist und wie ihr das konkret trainiert?
Ja, der Fußball wird ja, wie gesagt, immer schneller, auch immer mehr explosive Antritte, die wir über das GPS-System auch messen können, werden auch immer mehr. Und ja, trainieren können wir die Basis dafür im Kraftraum. Über die Saison wird natürlich hochgesteigert im Kraftbereich bis zu Maximalkraft, Schnellkraft, Explosivkrafttraining, was wir halt im Gym dann Indoor machen. Und das Ganze wird dann aber auch Indoor nochmal Outdoor nochmal dann auf dem Platz dann fortgesetzt. Und da haben wir die Möglichkeit, halt diverse Sprints auch mit Zusatzgewichten, wie zum Beispiel einem Sprintschlitten oder mit Widerstandsbändern oder einem sogenannten Jojo-Sprint, dann nochmal, also mit einem Widerstand, dann auf dem Platz zu trainieren, sodass wir halt Antritte gegen Zugwiderstände oder Antritte gegen Gewichte dann auf dem Platz auch mit den Jungs fußballspezifisch dann umsetzen.
Was ziehen die dann so an Gewicht?
Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber in der Regel sind das jetzt zwischen 10 und 30 Kilo oder halt ein Zugwiderstand.
Okay, ich dachte schon, du kannst dich jetzt dann irgendwie auch hinten draufsetzen und die können dich dann so eine Runde über den Platz ziehen.
Könnten sie wahrscheinlich auch, aber dann ist der Effekt, den sie eigentlich benötigen, auch nicht mehr so da.
Schade. Was glaubst du denn, welche von diesen ganzen Übungen, die jetzt doch eigentlich eher, ich sag mal, im Profisport vertreten sind, sich gut eignen würden, um sie auch als Hobbysportler gut umzusetzen?
Als Hobbysportler kann man eigentlich sehr, sehr viel, insbesondere auch Indoor, also im Gym, umsetzen. Gerade so die Bereiche Beweglichkeit, Stabilität, Kraft, da braucht man in der Regel nur ein bisschen klein Equipment für, wie zum Beispiel Minibanden, Balancepad, ein Gymnastikball, ein Zugwiderstand. Also das können sich die meisten Leute leisten und für zu Hause auch dann besorgen. Und so kann man auch dann viele Übungen halt, wie gesagt, im Bereich der Mobilität, im Bereich so der Beinachsen, Core-Stabilität oder halt auch Kraft mit Kurzhanteln, mit Kettlebells zu Hause dann auch durchführen.
Und wie viel ist jetzt dann dieser, aktuell jetzt zum Beispiel bei euch im Training, dieser rehabilitative Bereich im Vergleich zum, ich nenne es jetzt mal aktiveren Bereich? Ist das 50-50 oder ist es tatsächlich mehr Reha oder Prävention als dann aktiv?
Ja klar, Prävention ist im Endeffekt für die gesamte Mannschaft. Jeder Spieler durchläuft am Anfang der Saison eine Testbatterie, wo dann Potenziale aufgedeckt werden und bekommt dann entsprechend einen Präventionsplan. Das heißt, das ist halt jeden Tag auch in der Trainingsvorbereitung Thema. Ja, Reha-Training ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie viele verletzte Spieler hat man aktuell. Das ist natürlich nicht immer ganz gleich und wie ist die Aufteilung im Trainerteam oder im Athletikteam. Bei mir ist oder bei uns ist das so, dass ich hauptsächlich den Reha-Bereich abdecke. Und ja, jetzt aktuell zum Beispiel haben wir zwei Spieler, die im Aufbautraining sind. Und dann ist es bei mir wahrscheinlich ungefähr 50-50.
Okay, also relativ ausgeglichen aktuell.
Genau.
Was würdest du denn sagen, welche Kompetenzen ein Trainer unbedingt braucht, um Sportler professionell zu betreuen? Was ist da besonders wichtig? Was gehört jetzt neben diesen, ich nenne es jetzt auch mal Basics, wie überhaupt eine Ausbildung in dem Bereich zu haben, sonst noch dazu?
Ja gut, gerade im Leistungssport ist natürlich Fachkompetenz, ist natürlich die Basis, die sollte natürlich gegeben sein. Ansonsten ist es auch schwierig, in dem Bereich zu arbeiten. Aber wenn man dann gerade vom professionellen Bereich spricht, dann werden halt Empathie und Sozialkompetenz immer, immer wichtiger, dass man die Jungs handeln kann, dass man mit den Jungs auf Augenhöhe ist, dass man mit den Jungs eine Sprache spricht und vor allem, dass man halt auch eine gewisse Autorität ausstrahlt und von den Jungs ernst genommen wird. Ansonsten, ja, bei 30 Männern, 30 Jungs, 30 Fußballern muss man natürlich entsprechend auch selber performen können und im besten Fall das meiste selbst vormachen können, damit man da auch natürlich ja eine gewisse Autorität ausstrahlt.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, bist du dann in gewissen Punkten fitter als die?
Ich glaube, fitter als ein Leistungsfußballer ist relativ schwierig. Die Jungs sind schon sehr, sehr fit. Ich probiere selber auch fit zu bleiben mit diversem Training halt im Gym oder auch Läufen. Aber ich glaube, fitter als die Jungs wahrscheinlich eher nicht. Wobei es mir manchmal vom Kopf her wahrscheinlich dann nicht so schwer fällt zu laufen, weil ich auch gerne laufe, insbesondere in der Vorbereitung. Und Fußballer laufen in der Regel lieber mit Ball, lieber auf dem Fußballplatz mit Fußballschuhen. Von daher ist dann ja oft der Fall, dass wir im Trainerteam dann auch gerne mal mitlaufen.
Ja, ist es dann eher ein Ein Ich nehme dich an der Hand und ich nehme dich mit, oder ist es dann eher ein Jetzt mach aber, wenn ihr dann mitlauft?
Wahrscheinlich ein Mix aus beidem.
Ja, also man muss auch einfach so ein bisschen flexibel sein in seiner ganzen Art, ne?
Ja, ich denke, dass wenn man in dem Bereich arbeitet, dann sollte man schon ein bisschen auch eine Vorbildfunktion haben und auch gewisse Sportlichkeit zumindest mitbringen und auch im besten Fall ja ein paar fußballerische Fähigkeiten mit einbringen. Weil auch wenn man nur als Athletik- oder Reha-Trainer im Endeffekt arbeitet und jetzt nicht für die technischen oder taktischen Vorgaben verantwortlich ist, ja, sollte man schon ein bisschen mit dem Ball umgehen können und auch die Anforderungen eines Fußballers kennen können. Deshalb finde ich es persönlich sehr, sehr wichtig, wenn man vielleicht selber Fußball gespielt hat, auch wenn es nur im Amateurbereich gewesen ist, dass man da wenigstens ja einigermaßen Fußball spielen kann, selber ein bisschen kicken kann.
Ja, wenn wir jetzt dann nochmal kurz so ein bisschen auf die Weltmeisterschaft zurückschauen oder generell hinschauen, weil sie läuft ja jetzt aktuell auch noch. Gibt es denn irgendeine Mannschaft, die dir jetzt während dieser Weltmeisterschaft besonders positiv aufgefallen ist, jetzt gerade im Bereich Athletiktraining, irgendwas, wo du sagst, da könnte ich mir auch noch was von abgucken, oder ist das auf diesem Level alles doch sehr ähnlich?
Ich denke, Athletiktraining an sich kriegt man ja jetzt nichts mit, was dann hinter verschlossenen Toren meistens dann trainiert wird. Was mitnehmen werde ich mir mit Sicherheit können, weil man lernt, wie gesagt, immer was dazu und man kann sich immer ja gewisse Dinge mitnehmen und dazulernen und sich weiter fortbilden. Aber ja, ist natürlich klar, dass Frankreich wahrscheinlich auch der Titelkandidat ist. Und das ist aber jetzt wahrscheinlich auch nicht nur dem Training geschuldet, sondern auch jetzt besonders der Genetik, die natürlich immer über allem steht. Und da hat eben Frankreich auch sehr, sehr viele schnelle, sehr, sehr viele explosive Spieler, gerade in der Offensive mit Mbappé, mit Doué, mit Olise. Mit sehr, sehr vielen explosiven, schnellen Stürmern. Und das macht natürlich dann auch Spaß zuzugucken und sieht ja auch, wie erfolgreich das ist.
Auf jeden Fall. Aber glaubst du, dass jetzt irgendwie bei unserer Nationalmannschaft was hätte umgestellt werden können im Bereich Athletik und Reha-Training? Also vielleicht siehst du ja auch einen Effekt auf dem Platz, der sich mir als Laie nicht erschließt, wo du siehst, okay, da ist auf jeden Fall irgendwo noch ein Haken, da hätten sie mehr machen können oder so. Dass du das fachlich ein bisschen besser einschätzen kannst als ich.
Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, von außen sich da überhaupt ein Urteil erlauben zu dürfen. Ich fühle mich da überhaupt nicht in der Lage, überhaupt ein Urteil erlauben zu können, weil man da so weit von weg ist und überhaupt nicht sieht, da sind absolute Top-Profis am Start, die da arbeiten. Und ich glaube auch nicht, um ehrlich zu sein, dass es am Fitnesslevel gelegen hat. Ich glaube, da waren ganz andere Gründe ausschlaggebend für das frühe Aus jetzt. Deshalb kann ich da leider keine klare Antwort drauf geben, weil ich einfach glaube, dass man das von außen nicht beurteilen kann. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass da absolute Top-Profis am Werk sind. Und Punkt 3, ich auch glaube, dass das nicht am athletischen oder am Fitnesslevel gelegen hat. Zumindest von außen betrachtet war das jetzt, glaube ich, kein ausschlaggebender Punkt für das frühe Ausscheiden.
Nee, aber es ist auch schön, einfach von jemandem, der auch im Fußball drin ist, einfach mal zu hören. Ich möchte mir da jetzt gerade kein so großes Urteil erlauben, als dass du jetzt der, ich weiß nicht, wie viele Schiris Deutschland jetzt gerade aktuell wieder zu Hause auf der Couch sitzen hat, dass wir uns da fröhlich einreihen. Weil ich finde es auch super schwierig. Ich meine, bei mir kommt noch dazu, dass mir eben diese Fachkompetenz, die du mitbringst, dann natürlich auch irgendwo fehlt. Ich kann mich nur von Emotionen mitreißen lassen. Und deswegen finde ich es immer super interessant, dann auch mal die fachliche Sicht auf irgendwas zu haben.
Das lernt man auch schnell, wenn man in dem Bereich arbeitet, dass man da auch nicht zu viel Aufmerksamkeit dem Ganzen schenkt, was von außen dann reingerufen wird. Ich war auch letztens einmal das erste Mal seit längerer Zeit privat in einem Fußballstadion bei einem Bundesligaspiel gucken, ganz normal auf der Tribüne, und habe mich da auch fast erschrocken, was da von außen alles reingeschrien wird. Aber ja, so ist das, wenn man in dem Bereich arbeitet, da muss man damit umgehen können und das im besten Fall auch teilweise ausblenden können.
Ja, auf jeden Fall. Aber du arbeitest ja auch in dem Bereich, aber quasi hinter den Kulissen. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, er hätte auch Bock, mal so zu arbeiten, wie du das jetzt machst, so am Profi zu arbeiten, nicht im Mittelpunkt, nicht auf dem Feld zu stehen, aber irgendwie dann, du bist ja doch trotzdem Teil von einer ganz großartigen Leistung, die da teilweise vollbracht wird. Was würdest du den Leuten denn raten? Was wäre denn wichtig?
Wie gesagt, erstmal muss man natürlich die Passion, die Leidenschaft dafür haben, weil ich meine, im Endeffekt ist der Job keine Arbeit. Den Job macht man, wenn man Spaß daran hat. Ich habe keinen einzigen Tag seit ich in dem Bereich arbeite, das Gefühl gehabt, dass ich arbeiten gehe, sondern das ist jeden Tag, dass ich gerne dahin fahre, nicht auf die Uhr gucke und auch von morgens bis abends teilweise da bin. Man muss natürlich flexibel sein, was zeitlich angeht. Man hat ja jedes Wochenende ein Spiel, man fährt teilweise mit zu den Auswärtsspielen, man fährt den Trainingslager etc. Also man muss schon für den Beruf dann auch leben. Das Ganze, ja, muss einem Spaß machen, weil ansonsten ist man, glaube ich, in dem Beruf falsch, wenn man das nur macht, um Geld zu verdienen, sondern das Wichtigste ist, dass man, ja, dass man mit Leidenschaft, mit Spaß macht.
Und dann einfach dranbleiben. Darf ich dich fragen, wie viele Bewerbungen oder an wie viele Vereine hast du dich denn beworben, bis du dann tatsächlich in der höheren Liga mitgespielt hast?
Das kannst du ruhig ausschreien, das ist kein Problem, weil im Endeffekt kann ich damit auch den Jungs und Mädels draußen, die eventuell in dem Beruf arbeiten möchten, nur mitgeben, immer dran zu bleiben. Weil ich hatte zum Beispiel auch damals nach meinem Studium, ich wollte im Masterstudium meine Bachelor-These bei einem Bundesligisten schreiben und habe eigentlich an alle 36 Erst- und Zweitligisten E-Mails rausgeschickt mit der Anfrage oder mit der Bitte, um meine Master-These dort schreiben zu können, und habe 36 Absagen bekommen. Das heißt, es ist nicht so leicht und in der Regel auch ohne Kontakte fast unmöglich, würde ich sagen, weil natürlich ja das Geschäft auch von Mund-zu-Mund-Propaganda lebt. Und deshalb würde ich jedem mitgeben, dran zu bleiben. Bei mir hat es halt auch sehr, sehr lange gedauert. Ich habe dann erstmal in einem, im Anführungsstrichen, normalen Fitnessstudio gearbeitet, mich weiter fortgebildet. Und ich wusste aber immer für mich, dass ich Fußball und Fitness kombinieren möchte. Und bin deshalb immer dran geblieben, habe immer weiter probiert und hatte dann irgendwann das Glück, dass ich einen Fußballer privat trainieren durfte als Personal Trainer. Und dadurch sind dann auch diverse andere Fußballer aufmerksam geworden. Und so hat sich das dann mit der Zeit langsam entwickelt. Wie gesagt, bis hin dann zur Eishockey-Nationalmannschaft, bis hin dann über einen Berater, dem ich sehr, sehr dankbar bin, der aus der gleichen Stadt wie ich komme, wo mir damals den Kontakt dann zu Christian Tietz hergestellt hat, zu dem ich dann nach Magdeburg auch gewechselt bin, der mir sein Vertrauen damals geschenkt hat, was auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, ich denke, wenn man gute Arbeit macht und einmal in dem Kreis drin ist, dann spricht das auch dann für sich. Und wenn man an sich glaubt und auch von sich selbst überzeugt ist und sich immer mal weiter fortbildet und das Ganze, wie gesagt, mit Leidenschaft macht, dann glaube ich auch, dass man da immer weiterkommt, wobei es diesen Beruf ja oder diesen Job auch nicht ganz so oft in Deutschland gibt oder auf der Welt. Und deshalb die Bewerberzahlen natürlich auch immer auf, wenn die Stellen mal ausgeschrieben sind, immer extrem hoch sind, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, dass man da auf der anderen Seite sehr, sehr dankbar sein sollte, wenn man in dem Bereich arbeiten kann oder darf. Und auch wenn es natürlich immer noch wahrscheinlich ein Stück höher geht, bis man bei Bayern München vielleicht arbeitet und das Höchste dann der Gefühle quasi erleben darf, da sollte man, wie gesagt, sehr, sehr dankbar sein, dass man überhaupt im professionellen Bereich arbeiten darf, weil das im Endeffekt ein großes Privileg ist.
Auf jeden Fall. Und es ist auch einfach richtig schön zu hören, dass du sagst, es hat sich halt seitdem einfach kein Tag wie Arbeit angefühlt, weil man es einfach liebt, weil man brennt dafür, weil man einfach bei der Sache ist. Und das ist einfach so ein richtiges Ziel, glaube ich, für jeden, das zu finden irgendwann mal.
Ja, das muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden. Ist natürlich, wie gesagt, auch dann oft, wie man so schön sagt, ein langer, steiniger Weg, weil in den Bereich, wie gesagt, kommt man nicht so leicht und so oft rein. Aber für mich war es klar, dass es mein Ziel ist, dass ich was machen möchte, was mir Spaß macht, dass ich nicht jeden Tag zu einer Arbeit fahren möchte, die ich nur mache, um Geld zu verdienen und den ganzen Tag auf die Uhr gucke und mich aufs Wochenende freue. Sondern jetzt ist es eigentlich so, dass ich mich jeden Tag freue, mit den Jungs auf den Platz oder ins Gym zu gehen, dass ich mich jede Woche aufs Spiel am Wochenende wieder freue. Und somit auch dann, natürlich auch im Sommer das Bedürfnis nach einem Urlaub habe, gerade nach einer anstrengenden Saison wie letztes Jahr bei Magdeburg, die dann doch nicht ganz einfach war. Aber ansonsten habe ich auch kein Problem, dann zum Beispiel an einem freien Tag mal einen verletzten Spieler zu trainieren, weil die Jungs in der Regel ja auch dankbar sind, dass man sie trainiert. Und das ist eigentlich dann auch immer eines der schönsten Gefühle.
Auf jeden Fall. Wie ist es denn auch auf, ich sag mal, persönlicher Ebene auch, um da mal noch mal ganz kurz drauf einzugehen. Du bist zwar im Profisport unterwegs, aber ich meine, das sind ja auch alles Menschen, ne? Man hypt die ja dann natürlich auch alle total, wenn man dann irgendwie im Stadion auf den Rängen sitzt oder wenn man vorm Fernseher sitzt. Wie ist denn der Umgang so? Wie hast du das denn erfahren? Weil du auch sagst, du hast im normalen Fitnessstudio gearbeitet und bist dann in die Profiliga gewechselt.
Ja, ich muss sagen, für mich sind die Jungs wie meine Freunde aus der Heimat, Jungs, die Fußball lieben. Das ist eigentlich kein Unterschied. Ich weiß, wo du darauf hinaus möchtest, weil ich erinnere mich auch zurück, als ich ganz neu in dem Geschäft quasi war. Dann war ich am Anfang auch noch ziemlich aufgeregt und habe mich extrem gefreut und habe gedacht oder war gespannt, wie die Jungs so drauf sind. Aber ja, wenn man dann ein paar Tage mit den Jungs mal verbringt oder auch dann ein paar Saisons, dann sieht man, dass das ja ganz normale Menschen wie wir auch sind, ganz normale Jungs sind, die einfach Fußball lieben und das Privileg haben, das als Job ausüben zu dürfen. Und der Umgang, der ist total entspannt. Und das Einzige, was halt ein Unterschied ist, dass die Jungs einfach deutlich besser kicken können als der Normalbürger und dadurch auch ein bisschen mehr natürlich verdienen, das als ihren Beruf machen dürfen, ausüben dürfen.
Aber davon sollte man sich jetzt auf keinen Fall abschrecken lassen, dass man denkt so, also ich komme ja eh nie in der Bundesliga an.
Nee, also ich habe auch viele Beispiele kennenlernen dürfen, die vor ein paar Jahren noch im Amateurfußball in der Kreisliga oder Landesliga gespielt haben. Wie zum Beispiel einer meiner mittlerweile besten Freunde, Daniel Fadli, der noch vor ein paar Jahren im Amateurfußball gespielt hat und dann über die Regionalliga nach Magdeburg gekommen ist, sich dadurch harte Arbeit hochgearbeitet hat und ja mittlerweile beim HSV in der Bundesliga spielt.
Ja, also man darf noch träumen.
Würde ich auf jeden Fall sagen, träumen, hart arbeiten, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Kombination.
Auf jeden Fall, das ist auch ein schönes Schlusswort eigentlich. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das hat dir jetzt gefehlt, das würdest du gerne noch loswerden an der Stelle?
Nee, an sich nicht. Kann da nur mitgeben, falls jemand, weil das jetzt schon häufiger vorgekommen ist, gerade ehemalige oder aktuelle Studenten öfter mal angeschrieben, die sich für diverse Studiengänge etc. oder den Weg in den Profifußball interessieren, dann können sie gerne sich melden und da probiere ich dann auch gerne ein bisschen weiter zu helfen oder Tipps zu geben.
Das ist sehr, sehr cool. Hast du auch ein Profil, das wir verlinken können, sowohl Insta als auch, also LinkedIn auf jeden Fall, da haben wir ja auch geschrieben, aber Insta wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ich bin eigentlich auf Social Media nicht so aktiv, auf LinkedIn ja auch eigentlich fast gar nicht. Einziges ist eigentlich nur bei Instagram, wo ich ein bisschen aktiv bin, genau.
Okay, dann verlinken wir mal das, ja? Upsa.
Da habe ich auch ein Profil, genau, aber es ist nur mein ganz normaler Name als Profilname. Okay.
Können wir aber trotzdem gerne in die Shownotes packen, dass die Leute wissen, wo sie dich dann erreichen können, auch wenn es vielleicht dann kurz dauert, bis du antwortest. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr nettes Angebot.
Ja, gerne.
Perfekt. Dann vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und dann hören wir uns das nächste Mal nochmal bei Mach dein Hobby zum Beruf.